Unser Nachbarplanet, der Mars, hat wieder Besuch von der Erde erhalten. Die NASA-Raumsonde InSight ist am 26. November 2018 erfolgreich auf dem Mars gelandet.
Touchdown confirmed. InSight is on the surface of Mars.
Projektbeteiligte sind das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt und die französische Raumfahrtbehörde CNES. Am Telefon begrüße ich jetzt Dr. Matthias Grott vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, Abteilung Planetenphysik. Guten Morgen, Herr Dr. Grott. Guten Morgen deshalb, weil Sie zurzeit in Pasadena, Kalifornien, am Jet Propulsion Laboratorium sich befinden, also dort, wo InSight betreut wird. Kann man das so sagen?
Ja, guten Morgen erstmal oder guten Abend. Ja, so ist es. Es wird von hier aus gestartet. Von hier aus wurde auch die Landung kontrolliert. Und ich bin jetzt noch die nächste Woche hier, um die Instrumentenaussetzung zu betreuen und komme dann im Januar nochmal wieder her, wenn wir dann mit unserem Instrument, dem Heat Flow and Physical Properties Package, richtig loslegen.
Wie haben Sie denn die Landung erlebt?
Also wir waren mit dem Science-Team hier in Pasadena vor Ort, also jetzt nicht direkt im Kontrollzentrum, sondern in einem Gebäude nebenan. Von dort wurde das live übertragen und haben also dann gespannt auch auf die Monitore gestarrt, als die letzten Sekunden runtergezählt wurden. Wir haben uns natürlich riesig gefreut, als es dann schlussendlich geklappt hat.
Der Landeort Ebene Elysium Planitia wirkt hier nun für den Laien doch relativ langweilig, wenn man schon andere Marsbilder von der Oberfläche gesehen hat. Das hat doch einen ganz bestimmten Grund, warum man genau so eine Ebene ausgesucht hat.
Ja, genau. Das ist also nicht nur für den Laien langweilig, das ist auch für den fachlichen Geologen langweilig. Aber die Geophysiker möchten natürlich gerne was haben, wo sie sehr kontrolliert ihre Instrumente aussetzen können. Und vor allen Dingen für unser Instrument, das sich ja zu 5 Meter im Boden hämmern soll, ist es eben wichtig, dass man also ein aufgebrochenes Material hat, also eher sandig und deswegen wahrscheinlich auch eher langweilig, damit wir mit unserem Hammer da auch schlussendlich reinkommen. Es ist also genau danach ausgesucht worden, dass dort wenig Sterne liegen, wenig Krater sind, also im Grunde genommen ein großer Parkplatz, sagen wir immer, das wäre für uns das Beste gewesen und das haben wir auch ziemlich gut getroffen.
Entweder täusche ich mich oder die Bilder, die wirken jetzt schon so, dass InSight mit einem leichten Puderzucker in roter Farbe überzogen worden ist, könnte sich das nicht problematisch in mehreren Monaten dann auswirken für die Raumsonde, zum Beispiel was die Energieversorgung betrifft?
Ja, also den Puderzucker, also den Staub, den wir jetzt gerade im Moment sehen, kann nicht der natürlich aus der Atmosphäre zurückfallende Staub, sondern das ist alles das, was wir während der Landung mit unseren Bremsraketen hochgepustet haben, ist dann natürlich im Laufe der Zeit nach der Landung wieder runtergefallen. Das heißt also, das wird jetzt nicht in dem Tempo weiter zu sedimentieren, aber natürlich ist das so, der Lander ist solarbetrieben. Die Lebensdauer ist so ausgelegt, dass wir auf jeden Fall 2 Erdjahre, also ein Marsjahr mit der normalen Staubrate, die sich da ablagert, leben können. Danach kann dann die Energie knapp werden, aber was wir bis jetzt gesehen haben, ist, dass sich dort auch jede Menge Wind befindet. Man hat es ja auch schon gehört in der Presse und wir haben also die Hoffnung, dass da gelegentlich zumindest die Solarpaneele wieder von dem Staub befreit werden.
Wie ist derzeit die Lage bei InSight? Es müssen ja nun Stück für Stück die Instrumente in Betrieb genommen werden. Was haben wir in der nächsten Zeit zu erwarten? Wie sind die Abläufe?
Also wir haben also als allererstes natürlich mal Fotos gemacht von der Gegend vor dem Lander, wo wir mit dem Roboterarm so greifen können, wo also die Instrumente hinkommen. Da sind jetzt am Montag die Stereobilder gekommen, das heißt, wir haben jetzt Topografie von den Stellen, die haben wir uns also jetzt ganz genau angeguckt. Diese Woche werden wir auch noch weitermachen. Es kommen jetzt dann nochmal hochauflösende Bilder von den 2 Regionen, die wir vorausgesucht haben, wo also das Seismometer und das HP Cube dann schlussendlich stehen sollen. Machen wir die Analyse nochmal. Aber es sieht im Moment alles gut aus. Es sind erstaunlich wenig Steine im Weg. Also wir haben wirklich die freie Auswahl quasi und wollen dann also Anfang nächster Woche tatsächlich schon das Seismometer dann auch aussetzen.
Herr Dr. Grott, wir sollten an dieser Stelle unsere Hörerinnen und Hörer darauf aufmerksam machen, dass unser Interview am 12. Dezember 2018, 19 Uhr mitteleuropäischer Zeit, geführt wurde. Das ist wichtig für die weiteren genannten Zeitabläufe. Also wenn ich das richtig verstehe, das Seismometer und der Hammer kommen etwa zur gleichen Zeit zum Einsatz. Ist das nicht kontraproduktiv, beziehungsweise kann das empfindliche Seismometer nicht dadurch kaputt gehen, beeinträchtigt werden?
Also tatsächlich haben wir uns das genau angeguckt, ob wir mit den Hammerschlägen das Seismometer gefährden könnten, aber stellt sich raus, das Gegenteil ist der Fall. Wir können die Hammerschläge sehr gut als seismische Quelle benutzen. Also in der jetzigen Konfiguration werden wir wohl so 1,2 Meter neben dem Seismometer ausgesetzt werden. Und das Seismometer kann dann also zuhören und lauschen, während wir uns in den Boden hämmern und dann eben anhand der seismischen Wellenausbreitung und vielleicht auch Reflexionen von seismischen Wellen, die man dann im Boden sehen kann, Dinge wie Kratertiefen oder wann anstehendes Gestein kommt, dann eben auch tatsächlich messen. Also das ist eigentlich ein sehr spannendes Extra-Experiment, was jetzt nicht zum Kanon gehört, den wir eigentlich machen wollten, aber es stellt sich raus, dass es eigentlich eher eine glückliche Arrangement ist.
Ich habe mich jetzt gewundert, dass man Töne vom Mars der Öffentlichkeit präsentiert hat, die unter anderem vom Seismometer mit wahrgenommen worden sind oder aufgezeichnet worden sind. Ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich dann auch 1:1 der Ton sein wird, den Astronauten auf dem Mars hören werden. Oder sehe ich das falsch? Wir hören uns mal kurz die von InSight zur Erde übermittelten Töne an.
Zunächst mal muss man sagen, dass das natürlich aufgenommen wurde, als das Seismometer noch auf dem, steht ja auch immer noch auf dem Landerdeck. Wenn da erstmal der Windschutz drüber ist, werden wir diese Sachen in der Form nicht mehr hören. Insofern ist es ziemlich einzigartig, dass wir das jetzt schon mal haben. Die Töne, die man in der Presse gehört hat, waren ein bisschen schneller abgespielt, das heißt also ein bisschen zu höheren Frequenzen verschoben. Also wahrscheinlich würde man mit einem guten Gehör die tiefen Frequenzen auch noch hören, aber so war es tatsächlich um 2 Oktaven verschoben, um es ein bisschen besser hörbar zu machen.
Wie geht es dann weiter zum Jahresanfang? Also der Bohrer wird dann eingesetzt und soll bis zu 5 Meter in die Tiefe gehen. Was für Instrumente sind am Bohrer selber noch mit angebracht? Ich schätze zum Beispiel ein Thermometer.
Ja, also das Thermometer, wie gesagt, soll noch dieses Jahr ausgesetzt werden. Dann kommt dort der Windschutz auch dieses Jahr noch dann oder Anfang nächsten Jahres drüber. HP3, der Bohrer, der Hammer selber. 12. Januar ist im Moment der Termin, wo wir den aussetzen. Soll dann also so am 15., 16. Januar, das kann sich natürlich alles noch ein paar Tage schieben, anfangen, seinen Betrieb aufzunehmen und sich also stückweise in den Boden hämmern. Wir machen das in Intervallen, immer 50 cm hämmern, und dann machen wir eine Messung, und zwar messen wir die Wärmeleitfähigkeit des Bodens, erzeugen so ein Profil. Also wir machen dann eben 10 Intervalle, in denen wir uns auf diese 5 Meter schlussendlich runterhämmern, haben dann also 10 Messungen gemacht von Wärmeleitfähigkeit. Und wenn wir dann unten sind, messen wir mit Temperatursensoren auf dem Kabel, was wir hinter uns herziehen, dann die Temperaturgradienten, und diese 2 Messungen zusammen geben uns dann den Wärmestrom, der aus dem Inneren des Mars abgestrahlt wird.
Weil mitunter in der Presse auch erwähnt wird, dass man nach der Chemie suchen würde, aber das ist unzutreffend.
Das machen wir mit diesem Experiment tatsächlich nicht. Wurde im Vorfeld oft studiert, und es gibt auch Möglichkeiten, Kameras mit in den Mol einzubauen oder kleine Massenspektrometer. Das haben wir jetzt für diese Anwendung nicht, denn wir sind ja eine Geophysikmission. Wir sind daran interessiert, was für ein Wärmestrom abgestrahlt wird, und dafür haben wir die Instrumentierung eben auch genau ausgelegt.
Und was erhofft sich jetzt die Wissenschaft, diese Leitfähigkeit? Ist damit garantiert, dass man dann auch weiß, wie wirklich der innere Aufbau des Mars sein wird?
Also da kommt natürlich auf das Zusammenspiel der Instrumente an, denn man weiß vom Mars, was den inneren Aufbau angeht, erschreckend wenig. Also man kennt nicht die genaue Kerngröße, man weiß nicht, ob der Kern flüssig oder fest ist, ob es einen inneren Kern gibt. Das kann man alles abschätzen, aber man hat es nicht wirklich gemessen. Und das Energiebudget, was also zur Verfügung steht, um ein Magnetfeld in der Frühzeit getrieben zu haben oder heute vielleicht noch Vulkanismus zu machen, ist auch nur relativ schlecht eingeschränkt. Und man muss eben jetzt diese ersten Messungen erstmal machen, um diese fundamentalen Kenngrößen des Mars besser einschränken zu können. Und dann kann man tatsächlich hergehen und versuchen zu verstehen, wie hat der Mars sich entwickelt, warum hat er früher ein Magnetfeld gehabt und heute nicht mehr, wie ist die seismische Aktivität, wie kann es sein, dass ein so kleiner Planet heute noch Vulkanismus zeigt. Da ist natürlich das Energiebudget ganz wichtig, und das sind die Fragen, die wir zum Beispiel bei HP3 uns genau angucken werden.
Nun sagten Sie anfangs, dass die Mission etwa 2 Jahre dauern könnte, sofern InSight durchhält. Nun höre ich, dass die Experimente doch also relativ schnell abgewickelt werden. Was wird dann in der darauffolgenden Epoche sein? Also sagen wir mal nach 2 Monaten.
Also die Mission fängt ja für uns erst an, wenn wir auf dem Boden sind und in den Boden gehämmert haben. Für das Seismometer fängt die Mission eigentlich erst an, wenn der Windschutz auf dem Seismometer installiert ist, auf dem Boden. Das heißt also, im Anfang Februar kriegen wir eigentlich erst die richtigen guten Daten, die uns also was über Seismizität und Wärmefluss sagen. Seismik ist eine statistische Sache. Man muss also warten, dass eben auch Beben vorbeikommen. Das heißt, wir werden also 2 Jahre lang lauschen, dass wir was sehen. Also man sagt voraus, das ist sowas wie Größenordnung 10 Beben in diesen 2 Jahren von der globalen detektierbaren Größe geben wird. Dazu kommen noch Meteoriteneinschläge, die man auch hofft sehen zu können. Da kann man dann also Statistik aufbauen. Das heißt also, das ist ein Langzeitexperiment. Für HP3 gilt es ähnlich. Das heißt, wir werden also den Wärmestrom aus dem Inneren auch über eine gewisse Zeit messen müssen, um sicher zu sein, dass die Störungen, die also durch Wetter oder Klima oder auch Schattenwürfe in unsere Messstrecke kommen, dass wir die alle gut kompensieren können, damit wir dann also wirklich das, was von außen aufgeprägt ist, von dem trennen können, was wirklich von innen kommt, was ja das ist, was uns eigentlich interessiert. Insofern ist es also 2 Jahre, hört sich jetzt lange an, wird aber auf jeden Fall auch gebraucht werden, um gute Statistik für die Seismik zu kriegen und saubere Signale für den Wärmefluss.
Wenn es jetzt mit dem Bohrer zum Beispiel ein Problem gibt, dass er in 1 Meter Tiefe hängen bleibt, besteht da die Möglichkeit, dass man ihn wieder herausnimmt und an einer anderen Stelle ihn nochmal erneut versenkt?
Da haben wir leider keine Möglichkeiten. Also der Hammer kann nicht umgekehrt werden. Es gibt immer noch die Möglichkeit, dass, wenn wir an einen Stein kommen, dass der zur Seite geschoben wird. Das haben wir in Tests zum Beispiel gesehen, dass also so faustgroße Steine von unserem Mol wirklich aus dem Weg geräumt werden können innerhalb von ein paar Stunden Hämmerzeit. Also das sieht dann so aus, wenn man sich die Daten dann anguckt, dass es erst relativ zügig runtergeht und dann hört es auf einmal auf. Aber der Winkel des Mols ändert sich dann ein bisschen zum Gravitationsvektor und er wird dann sozusagen teilweise diesen Stein zur Seite schieben und teilweise sich selber ein bisschen zur Seite bewegen und dann unter Umständen dann doch wieder vorbeikommen. Das heißt, wir geben dann nicht sofort auf. Wenn man natürlich einen großen Stein trifft und den in der Mitte trifft, dann ist natürlich Pech, das ist eine gewisse Chance. Aber von der Art und Weise, wie die Landestelle ausgesucht wurde und auch beschaffen ist, sieht man ja, dass auf der Oberfläche wenig Steine sind. Man hofft auch, dass im Untergrund ähnlich wenig Steine sind, sodass also die Chancen, die wir jetzt berechnet haben, natürlich von der Statistik her, auf die 5 Meter zu kommen, doch relativ gut sind.
Und wann wäre es günstig, wenn man wieder mal nachfragt, wie die Situation um InSight bestellt ist? Was schätzen Sie?
Also für uns ist natürlich Mitte Januar der entscheidende Punkt, wenn wir also den Hammer einschalten und dann sehen, ob wir in den Boden reingekommen sind, wie gut wir da reinkommen, wie tief wir kommen. Also alles zwischen Mitte und Januar und Mitte Februar ist für uns die eigentlich spannende Zeit.
Wir drücken die Daumen und hoffen, dass es hochinteressante Ergebnisse geben wird, die uns zum Beispiel auch erklären, warum der Mars zum Beispiel kein Magnetfeld hat. Oder haben Sie da schon eine Idee?
Ja, es gibt viele Theorien. Ich habe natürlich auch Ideen. Also man redet vom Schwefelgehalt im Kern. Wer den flüssig macht, dann ist er zu stark ausgekühlt. Aber solange man eben, wie gesagt, den genauen Zustand des Kerns und die Größe nicht kennt und das Energiebudget, bleibt das alles Spekulation. Jetzt ist irgendwie die Zeit, an der man es endlich mal messen kann.
Ich bedanke mich bei Dr. Matthias Grott vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, Institut für Planetenforschung, Planetenphysik, der zurzeit am Jet Propulsion Laboratorium in Pasadena seiner Arbeit nachgeht. Und wir drücken die Daumen, dass alles weiterhin so erfolgreich läuft wie bisher. Herzlichen Dank, dass Sie Zeit gefunden haben.
Ich bedanke mich.